Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, Sie haben es vielleicht schon an den Lesungen und an den Liedern, die wir gesungen haben, gehört, dass dieser 10. Sonntag nach Trinitatis heute unter einem besonderen Thema steht. Die Gründer und Väter und Mütter unserer Kirche haben beschlossen, dass der 10. Sonntag nach Trinitatis der sogenannte Israel-Sonntag sein soll. Und die Texte, die wir gehört und gesungen haben, die sprechen schon davon, dass das Volk Israel und wir als die Christenheit in einer engen Verbindung miteinander und zueinander stehen. Gerade Vers 3, das wir eben sangen, spricht davon, dass Israel das Land Kanaan erben soll, und im übertragenen Sinne gilt das auch für uns. Und so haben wir heute in der Predigt mit einer Geschichte zu tun, die uns etwas befremdet, weil wir da von einem Juden hören, einem Juden Jesus, der gar nicht so sehr in das Bild, das wir uns von ihm gemacht haben, passt. Ich lade Sie ein, mit mir den Abschnitt aus Johannes 2 zu lesen, wo es um die Tempelreinigung geht. Und das Passafest der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften, und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern, und schüttete den Wechslern das Geld aus und stieß die Tische um und sprach zu denen, die die Tauben verkauften: Tragt das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht, Psalm 69, der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Da antworteten nun die Juden und sprachen zu ihm: Was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden: Dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete vom Tempel seines Leibes. Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Als er aber in Jerusalem war beim Passafest, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und bedurfte nicht, dass jemand Zeugnis gäbe vom Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Herr, wir bitten dich, segne du mein Reden, unser Hören und Verstehen, segne du dein Wort an uns. Amen. Ja, liebe Gemeinde, das ist ein etwas schwieriger Text, eine schwierige Geschichte. Wir hören hier von einem zornigen Herrn Jesus. Heiligen Zorn nennen wir das. Heiligen Zorn überkam ihn, als er sah, wie es am Jerusalemer Tempel zuging. Auf der einen Seite war da natürlich bei all dem Geschehen eine besondere Frömmigkeit zu erkennen, denn viele Menschen kamen ja in den Tempel. Es war ein belebtes Haus. Sie wollten dort beten, sie wollten dort ihre Opfer bringen. Und täglich geschah dieser Tempeldienst. Und das Heiligtum Israels wurde richtig genutzt. Er strahlte in großem Glanz. Es war eins der größten Gebäude im ganzen römischen Imperium. Der Tempeldienst geschah täglich, und das Heiligtum Israels spielte eine große Rolle. Der König Herodes hatte den Tempel prunkvoll ausbauen lassen, vergrößern lassen. Es war das Zentrum von Jerusalem, mitten in Jerusalem. Und dennoch viel zu lebendig, wie Jesus meinte. Ja, was heißt das? Hat Jesus einen lebendigen Gottesdienst verachtet? Wäre das nicht toll, wenn wir jeden Tag hier eine lebendige, gefüllte Kirche hätten mit Treiben, das Gott wohlgefällig wäre? Ganz bestimmt nicht. Aber nur so eine Geschäftigkeit, ein munteres Treiben alleine in einem Gotteshaus, das ist noch kein Gottesdienst. Nur die Lebendigkeit selbst ist nicht das, was Gottesdienst ausmacht und ist nicht das, was Jesus im Sinn hatte, als er in den Tempel kam. Denn der Tempel war für ihn nicht irgendein Gebäude, irgendein heiliges Gebäude in Israel, sondern er macht mit seinen Worten klar, das hier ist meines Vaters Haus. Das hier ist meines Vaters Haus und ich bin hier der Sohn und Erbe und ich habe das Recht und ich habe die Pflicht als Hausherr hier für Ordnung zu sorgen. Und so tritt er nun auf. Denn dieses geschäftige Treiben, das da im Tempel von Jerusalem vonstatten ging, das war längst nicht nur religiös motiviert, sondern die Gewinnsucht von Händlern war dort, die sie Geschäfte machen ließ bei den vielen Gottesdienstenbesuchern. Es war ein kommerzielles Interesse da. Und die Frömmigkeit war dann bei vielen nur noch eine äußere Maske. Aber dem, der in die Herzen der Menschen sieht und der die Herzen der Menschen kennt, wie unser Bibelwort uns heute sagt, der hat das durchschaut. Der hat durchschaut, dass viele nur ein kommerzielles Interesse haben und ihre Rituale in gewisser Weise abgespult haben. Und ihm war es ein Gräuel, ein Graus, als er das sah. Und da stelle ich mir, liebe Gemeinde, die Frage, wie wäre das denn, wenn Jesus heute zu uns in den Tempel käme, in unsere Herzen schaut, in mein Herz schaut? Was sieht er denn da? Und so ist die Tempelreinigung in Jerusalem für mich auch immer ein Spiegel. Ein Spiegel, in den ich schauen kann und in dem ich erkennen soll und erkennen darf, wie es in mir aussieht. Und in dem ich auch unsere Frömmigkeit und unseren Gottesdienst überprüfen lassen kann. Also zunächst einmal, ich glaube, dass Jesus will, dass wir Gottesdienste halten. Das steht für mich außer Frage. Aber Johannes berichtet uns nun von dieser Tempelreinigung. Jesus kam nach Jerusalem, weil er am Passafest, an einem heiligen Fest teilnehmen wollte. Und gerade an solchen Feiertagen, an denen viele Opfer gebracht werden, da war das Treiben, wie ich schon sagte, im Tempel besonders groß, weil es eins der großen religiösen Feste in Israel war, der Pilgerfeste. Von weit her kamen die Menschen, brachten ihre Opfer und zahlten auch ihre Tempelsteuer, ihre Kirchensteuer, würden wir heute sagen. Und für die Tierhändler und Geldwechsler waren diese Festtage besonders wichtig, weil sie eben das größte Geschäft im Jahr gemacht haben. Und ihre Dienstleistungen waren für viele Pilger wiederum wichtig. Denn die konnten auf ihrer Reise ja nicht die ganzen Opfertiere mitnehmen, auch noch zusätzlich, weil sie weite Strecken gegangen sind. Und deshalb brauchte es diese Viehhändler, die sich auf Opfertiere spezialisiert hatten. Es brauchte diese Händler. Wenn man aber nun seine Tempelsteuer bezahlen wollte, da dann durfte das auch nicht irgendwelches Geld sein. Es durften nicht irgendwelche römischen Münzen sein. Weil auf den römischen Münzen waren die Abbilder der Kaiser, die sich als Gott anbeten ließen. Und das war für die Juden eben auch ein Gräuel. Also musste dieses römische Geld auch wieder gewechselt werden in hebräisches Geld, in israelitisches Geld. Denn heidnisches Geld, um es so zu sagen, durfte im Tempel nicht verwendet werden. Deswegen gab es diese Geldwechsler. Und wie bei allen Geldwechselbüros überall auf der Welt gibt es Kurse und da gab es gewisse Aufschläge und da wurden Geschäfte gemacht. Es war also ein notwendiger Handel einerseits, aber andererseits eben auch ein ärgerlicher Handel für das, was wahre Frömmigkeit meint, aus dem Blickwinkel von Jesus. Was hat ihn denn so sehr daran gestört? Ich denke, es hat ihn gestört, dass der Gottesdienst im Haus seines Vaters zu einem Geschäft, zu einer kommerziellen Veranstaltung heruntergewürdigt wurde. Und was bei all dem fehlte, war der Mangel an Erkenntnis, dass wenn schon Geschäfte, dann dass diese Geschäfte auch in einer gewissen Redlichkeit und zur Ehre Gottes stattfinden sollten. Letztlich ging es doch nicht um den Geldbeutel der Händler und Wechsler, sondern um die Opfer, die der Herr von seinem Volk haben wollte, aus alttestamentarischer Sicht. Aber was die Händler antrieb, das war der Gedanke auf einen guten Verdienst, der sich eben schön mit den Pilgern am Tempel machen ließ. Und auch die hohen Priester haben dabei mitverdient, haben das Geschäft genutzt. Denn es gab Standgebühren, die an die Hohenpriester zu entrichten waren. Das ist damals so wie heute auch gewesen. Und das alles, dieses Ensemble, diese Zusammenhänge, das war es, was Jesus erzürnt hat und was diese heftige Reaktion bei ihm hervorrief. Er machte eine Geißel, eine Peitsche aus Stricken und trieb sie alle mit Gewalt hinaus samt den Schafen und Rindern und schüttete den Wechslern das Geld aus und stieß die Tische um. Was für eine Action, was für eine Dramatik. Und sprach zu denen, die die Tauben verkauften, tragt das weg, raus mit euch. Macht das nicht in meines Vaters Haus, macht meines Vaters Haus nicht zu einem Kaufhaus. Um es nochmal zu sagen und auch um Jesus nicht falsch zu verstehen, er hatte sicher nichts gegen den Opferdienst. Im Gegenteil, er sorgte sich darum, um den Opferdienst. Denn nur dann war dieser Gottesdienst echt und Gott wohlgefällig, wenn er in wahrer Demut geschah und ohne einen Gedanken an Verdienst. Das heißt, Gott hat weder an der Freude der Händler über das gute Geschäft gefallen, noch am Gedanken derer, die das Opfer brachten, wie teuer doch ihr Opfertier gewesen ist und wie froh Gott doch über dieses Opfer sein müsste. Nun habe ich aber viel Geld bezahlt für dieses Schaf. Das muss Gott ja nun gefälligst gefallen. Also Jesus will, dass wir Gottesdienste halten, aber dieser Gottesdienst soll ohne einen Gedanken an irgendeinen Verdienst geschehen. So will ich das mal übertragen. Heute Morgen war ich im Gottesdienst, bin extra früh aufgestanden. Nun muss mich aber der Gott lieb haben, weil ich das für ihn getan habe. Opferdienst haben wir nicht mehr. Geldwechsler sind bei uns auch nicht notwendig. Wir sammeln eine Kollekte ein. Und trotzdem sollen wir uns durch den Bericht von der Tempelreinigung fragen lassen, wie ist es mit unserem eigenen Gottesdienst? Sind wir da auch frei von dem Gedanken an unseren eigenen Verdienst? Also was bringt es mir, wenn ich in die Kirche komme, wenn ich zum Gottesdienst gehe? Heutzutage besteht meines Erachtens nicht die Gefahr, dass irgendwer bei unseren Gottesdiensten große Geschäfte machen kann. Wir verkaufen vielleicht an Ostern und Weihnachten ein paar Dinge oder am Erntedankfest, um dann für irgendeinen guten Zweck das weiterzugeben. Aber ansonsten gibt es bei uns keine Geschäftemacherei mehr. Aber dieser Gedanke an den Verdienst, den ich persönlich habe, was Gott wohlgefällig ist von meinem Opfer, das ich bringe, das ist so tief in uns Menschen verankert, dass er auch vor unseren heutigen Gottesdiensten nicht Halt macht. Ein Beispiel, eine Gemeinde und Kirche, die nur deshalb an einem starken Gottesdienstbesuch interessiert ist, damit am Ende die Kollekten stimmen. Ich glaube, das würde den Herrn Jesus heute genauso zum Zorn reizen, wie der, dessen Handy dann plötzlich klingelt. Das war ein Spaß. Ich glaube, das würde den Herrn ebenso zum Zorn reizen, wie jeder einzelne Gottesbesucher, der kommt und meint, mit seinem Gottesdienst könnte er sich ein paar Punkte im Himmel verdienen. Also diese Vorstellung von Opfer, Opferdienst des alten Bundes, das hat mit Jesus ein für alle Mal ein Ende gefunden. Sondern es geht um die Grundeinstellung, die geblieben ist. Und deswegen will ich jetzt noch ein paar Dinge dazu sagen. Denn an dieser Grundeinstellung der Menschen damals und von uns heute hat sich nicht viel geändert. Das ist meine Vermutung. Jesus will, dass wir Gottesdienst halten. Ein Gottesdienst, in dem wir keinen Gedanken an irgendeinen eigenen Verdienst verschwenden, sondern wo wir uns darauf verlassen dürfen und darauf bauen, dass er uns gnädig und barmherzig gesinnt ist und wir danach Verlangen haben. Und das heißt, der Einzige, der mit einem Gottesdienst etwas verdient, ist Jesus selbst. Er hat durch sein Opfer einen solchen Reichtum erbracht, dass nun niemand mehr etwas selbst verdienen müsste. Er hat mit seinem Leib und mit seinem Blut ein solches Opfer gebracht, das alles bezahlt hat und uns alle vor Gott unendlich reich gemacht hat. Er hat all unsere Schulden beglichen und uns darüber hinaus einen ewigen Reichtum im Himmel erworben. Und was gibt es Wertvolleres im Leben auf dieser Erde, als Frieden mit Gott zu haben, die Gewissheit eines ewigen Lebens mit Gott zu haben? Es gibt nichts Wertvolleres. Und statt uns selbst etwas verdienen zu wollen oder aus dem Verdienst heraus unserer Leistung noch irgendeinen irdischen Gewinn schlagen zu wollen, oder aus dem Verdienst Jesu heraus noch irgendwie einen Profit herausholen zu wollen. Da können wir nur dankbar sein für das, was er uns geschenkt hat. Ich glaube, das ist die Botschaft für uns, dass wir in diesem Wissen unsere Gottesdienste halten und feiern, ohne einen Gedanken an irgendeinen Verdienst unsererseits, an irgendeine Leistung von uns. Und zuletzt möchte ich noch darauf hinweisen, dass diese Bibelstelle uns auf Ostern hinführt. Jesus spricht eben von dem Ostergeschehen, als es darum geht, wir feiern den Gottesdienst im wahren Tempel des Herrn. Ich sagte schon, der Tempel war eine beeindruckende Gebäudeanlage, eine gewaltige Anlage, die jeden Besucher Jerusalems in ihren Bann gezogen hat. Das war das Wahrzeichen. Auch die Jünger waren beeindruckt. Noch kurz vor dem Karfreitag wiesen sie Jesus darauf hin: Meister, siehe, was für Steine und was für Bauten. Und Jesus sprach: Siehst du diese großen Bauten? Nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und er prophezeite das Ende des Tempels. Sowohl seine Bedeutung als auch sein Bauwerk sollten ihre Ende finden. Johannes schreibt, als der Tempel in Jerusalem bereits zerstört war. Und in unseren Predigtworten, die an den Anfang des öffentlichen Wirkens von Jesus gehören, wird dieses Ende vorhergesagt. Und in dem Abschnitt treten nun die Gegner von Jesus auf den Plan, nachdem Jesus die Viehhändler und Geldwechsler vertrieben hat, und fragen ihn: Mit welchem Recht machst du denn das hier alles? Gib uns mal ein Zeichen, das dich legitimiert. Und dann spricht er dieses Wort: Brecht diesen Tempel ab, in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Und wer das wörtlich genommen hat, der musste denken, dieser Mann spinnt. Dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Wer ihn wörtlich genommen hat, bildlich auf den Tempel dieses Wort verstanden hat, der musste sagen, das kann nicht sein. Aber Johannes schreibt dies nach Ostern. Und er erklärt dann, er redete aber vom Tempel seines Leibes. Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Und das war das Zeichen, was die Gegner von Jesus erwartet haben. Der Tempel in Jerusalem ist bis heute nicht wieder aufgebaut worden. Aber der wahre Tempel des Herrn steht an ganz vielen Orten auf dieser Erde. Und der Tempeldienst, der Gottesdienst, der Jesus gefallen würde, der findet an ganz vielen Orten auf dieser Welt statt. Die Christenheit braucht kein bestimmtes Bauwerk mehr. Das Judentum braucht kein bestimmtes Bauwerk mehr. Schon zu der Samariterin hat Jesus am Jakobsbrunnen gesagt, es kommt die Zeit und schon ist schon jetzt, an dem die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist nämlich Geist. Und die, die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und das heißt für mich, der Tempel des Herrn ist heute seine Gemeinde. Und das sind wir. Wo auch nur 2 oder 3 in seinem Namen versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen. Ein Tempel aus Stein, den gibt es nicht mehr und den brauchen wir auch nicht mehr. Und der Paulus hat das schon längst erkannt und schreibt: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wir alle dürfen der Tempel des Herrn sein. Und seine Gemeinde erbaut sich zu diesem Tempel und sie feiert in diesem Tempel den Gottesdienst nach seinem Willen. In der Lesung hörten wir davon, wir sind Priester und wir sind Könige und wir sind Heilige. Und wir sind der Tempel. Also geht es nicht nur um die äußere Form des Gottesdienstes, sondern darum, ob nun hier in diesem Tempel Gottes oder in diesem Tempel Gottes, in unserem eigenen Leben und Leib, in unserer Seele Gott wirklich im Geiste begegnen können. Darum geht's Jesus. Es ist die Frage nach dem Glauben, in dem wir zusammenkommen und in dem jeder einzelne von uns sein Leben führt. Der Herr will da sein, wo Menschen in seinem Namen versammelt sind. Und der Herr schaut nicht als erstes darauf, ob äußerlich alles schön glänzt, ob wir auch jede Note sauber gesungen haben, sauber gespielt haben, ob der Altarschmuck hübsch und schön anzuschauen ist. Er schaut auf unsere Herzen und darauf, ob wir ihn wirklich gerne in unserem Leben, in unserer Mitte haben wollen, weil wir ihn als unseren Herrn unseren Heiland, unseren Erlöser, unseren Retter, unseren Meister in unserem Leben haben wollen. Darauf kommt es an. Und wenn wir das anerkennen, dann werden sich auch alle äußerliche Formen des Gottesdienstes finden lassen. Das ist der Gottesdienst, den Jesus haben will. Und das ist ein Gottesdienst ohne irgendeinen Gedanken an irgendeinen Verdienst. Jesus, so endet unser Predigtabschnitt, vertraute sich ihnen, damals muss man sagen, nicht an. Denn er kannte sie alle und bedurfte nicht, dass ihm jemand Zeugnis gab vom Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Und das ist für mich das befreiende Wort, weil er weiß, was im Menschen ist, weil er weiß, was in mir ist, weil er mein Herz ansieht, sieht er auch meinen Glauben und sieht, dass ich ihn als Erlöser und als Herrn angenommen habe. Und darum darf ich glauben und wissen, ich feiere einen Gottesdienst so, wie es Jesus gefällt. Und Sie und ihr dürft das auch wissen, die ihr heute Morgen gekommen seid. Wir folgen Jesus nicht, weil er ein Wunder tut, ein Zeichen gibt. Dafür haben die ihn damals geliebt. Das wollten sie damals von ihm haben. Sondern weil er dieses eine Wunder und Zeichen getan hat, am dritten Tage von den Toten aufzuerstehen und alle, die an ihn glauben, mit sich nimmt. Zur Ewigkeit, zum ewigen Gottesdienst in Gottes Reich. Ohne den Gedanken an irgendein Verdienst. Und so können wir Gottesdienste feiern und das Gebet Davids uns zu eigen machen. Herr, ich hab lieb die Stätte deines Hauses, wo auch immer es steht, und den Ort, an dem deine Ehre wohnt, ob in einem Gebäude oder in meinem Herzen, in ihrem Herzen, in eurem Herzen. Das ist der wahre Gottesdienst, den Jesus von uns haben will. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. So lasst uns singen Lied Nummer 389, ein reines Herz, Herr, schaff in mir. Amen.